Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. 41,5 Grad, gemessen heute in Drewitz in Sachsen-Anhalt. Das ist ein neuer Rekordwert für Deutschland. Der Wetterdienst warnt noch bis Sonntag vor extremen Temperaturen. Eine Folge sind vermehrt beschädigte Straßen und Autobahnen. Durch die Hitzewelle löst sich die oberste Schicht des Asphalts und Fahrbahnen platzen auf. Auch die Temperatur der Gewässer steigt auf kritische Werte an.
Erfrischend ist anders. Bei fast 28 Grad liegt die Temperatur des Rheins bei Karlsruhe. Auch anderen Flüssen und Gewässern setzt die andauernde Hitze zu. Steigt die Wassertemperatur hier weiter an, darf das angrenzende Kohlekraftwerk nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung laufen.
Wir beobachten die Flusstemperaturen und auch die Pegel an den Flüssen regelmäßig, sind dort auch im Austausch mit den Behörden. Und wenn es notwendig ist, passen wir den Betrieb der Anlagen an.
Seit dem frühen Abend stehen die Leipziger Straßenbahnen still. Geschmolzene Fugenmassen hat Schienen und Weichen beschädigt. Im sächsischen Erzgebirge fährt noch eine Bahn, raus aus der Hitze, rein in den Markus-Röhling-Stollen. Die Führung im Besucherbergwerk ist ausverkauft. Kein Wunder, bei knapp 10 Grad Celsius unter der Erde.
Wunderbar, bei dem Wetter ist das Beste, was passieren kann.
Am Mittag suchen die Menschen in Mannheim einen kühlen Platz bei mehr als 37 Grad. Da kommen manche am Wochenende auf ungewöhnliche Ideen.
Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht zur Arbeit gehe, da ist schön Aircondition.
In Berlin hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund zum Protest gegen die Reformpläne der Bundesregierung aufgerufen. Einen geplanten Demozug wegen der Hitze aber kurzfristig abgesagt. Sie ziehen es durch. 230.000 Menschen haben heute den Christopher Street Day in München gefeiert. Das geht nur mit Sprühnebel und Gratiswasser für alle.
Wir hoffen, dass von den Wägen ein bisschen Wasser gespritzt wird, weil verreckt einfach.
Also jetzt war es im Mai so kalt, alle haben gejammert, aber die Deutschen jammern ja sowieso am liebsten über das Wetter.
In Winsen im Norden Niedersachsens weicht die Hitze am frühen Abend einem heftigen Wolkenbruch. Für viele Teile Deutschlands gelten jetzt Unwetterwarnungen.
Und die Hitze wirkt sich auch auf den Verkehr aus. Nils Buhler an der Autobahn 2 an der Anschlussstelle Thesen in Sachsen-Anhalt. Was bedeutet das für die Autofahrer?
Ja, das hat heute über den ganzen Tag verteilt sehr viel Geduld bedeutet. Wir haben es selbst gesehen, es haben sich auf der A2 kilometerlange Staus gebildet. Auch hier an der Abfahrt Thesen, als dann die A2 hier hinter uns gesperrt wurde, da standen dann die Autos an der Ausfahrt und brauchten ein bisschen mehr Zeit. Und eben nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch anderswo in Deutschland hat es Einschränkungen gegeben, beispielsweise auf der A93 in Bayern oder auch die A10 in Berlin. Da waren teilweise Fahrstreifen gesperrt. Deswegen am besten informieren, auch in den nächsten Tagen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Mittlerweile hier auf der A2, da hat sich die Situation jetzt so ein bisschen beruhigt. Viele Autofahrer umfahren das abgesperrte Gebiet weiträumig. Das hat auch damit zu tun, dass jetzt noch ein anderer Abschnitt mittlerweile zwischen Ilxleben und Magdeburg gesperrt wurde, sodass viele auf diesem Zwischenstück gar nicht mehr unterwegs sind und nur noch sehr wenige Fahrzeuge hier an uns vorbeikommen.
Dankeschön, Nils Buhler an der A2 in Thesen. Und damit zu Claudia Kleinert im ARD-Wetterkompetenzzentrum. Temperaturen von mehr als 40 Grad und das bereits im Juni. Ist das nur ein Wetterphänomen?
Nein, das ist wirklich schon zurückzuführen auf Klimaveränderungen, Klimawandel und vor allen Dingen eine so lang andauernde Hitzewelle, die wir jetzt haben. Auf sowas werden wir uns in Zukunft häufiger einstellen und vor allen Dingen auch besser vorbereiten müssen. Also es ist noch nicht mal Hochsommer, Ende Juli, August. Da kann man schon mal damit rechnen, dass die Temperatur zumindest kurzzeitig über 40 Grad geht. Das, was wir jetzt gerade erleben, das ist wirklich sehr extrem und das sehr früh im Jahr. Und ob der Sommer jetzt wirklich so heiß bleibt, kann kein Mensch wirklich sagen. Soweit kann man nicht nach vorne gucken. Sicher ist allerdings, dass wir eher in Zukunft, mehr noch als heute, mit sehr trockenen und deutlich zu warmen Sommern rechnen müssen.
Dankeschön, Claudia Kleinert im ARD-Wetterkompetenzzentrum. Ja, und zur Hitze in Deutschland und den Auswirkungen gibt es heute einen ARD-Brennpunkt um 20.15 Uhr direkt nach dieser Tagesschau. Am dritten Tag nach den heftigen Erdbeben in Venezuela wird die Arbeit der Rettungsteams immer schwieriger. Hunderte Gebäude sind zerstört worden. Nach Regierungsangaben gibt es mindestens 1.430 Todesopfer und mehr als 50.000 Menschen gelten als vermisst. Die Überlebenschancen von Verschütteten sinken Experten zufolge von Stunde zu Stunde. Die Angehörigen geben die Hoffnung aber noch nicht auf.
Simon sucht seine Mutter und seinen jüngeren Bruder. Sie haben sich in diesem Haus in Caracas aufgehalten zur Zeit des Doppelerdbebens Mittwochabend. Er selbst war an der Küste, hat auch dort das Beben gespürt. Doch das Ausmaß der Zerstörung in der Hauptstadt erschüttert ihn. Hier ist wirklich alles kaputt. Wir finden nur kleine Dinge, Papiere und so. Wir wollen sie aber unbedingt finden, tot oder lebendig. Hauptsache finden. Sie haben das Erdbeben überlebt, werden im Krankenhaus versorgt. Tausende sind verletzt. Exakte Zahlen gibt es nicht, wie auch in all dem Chaos. Es ist furchtbar. Viele Tote. So viele werden vermisst. Wir haben unser Haus komplett verloren, aber uns geht es gut, Gott sei Dank. Für Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez ist die Katastrophe die bislang schwerste Bewährungsprobe. Als sie gestern Helfer trifft, wird sie beschimpft. Unterdessen haben die ausländischen Rettungsteams, wie hier aus Mexiko, ihre Arbeit aufgenommen. Eine Frau konnten sie in der Nacht nur noch tot bergen. Der Hund in ihren Armen hat überlebt. Jetzt suchen sie den Sohn. Einen von zigtausend Vermissten, sowie auch Simons Mutter und Bruder. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Auch wenn das von Tag zu Tag schwerer fällt.
Und unsere Korrespondentin Marie-Christine Böse ist nach Venezuela ins Katastrophengebiet gereist. Sie befindet sich bei Morón, wo ganz in der Nähe das Epizentrum gelegen hatte. Wie stellt sich die Situation denn jetzt dar, drei Tage nach dem verheerenden Doppelbeben?
Ja, hier in Morón sind einige Häuser eingestürzt, zum Beispiel auch hier hinter mir. Leider sind darin zwei kleine Mädchen gestorben, erst 10 Jahre alt, die wurden heute beerdigt. Vorhin kamen ein paar freiwillige Helfer vorbei, haben hier Lebensmittel und Wasser vorbeigebracht, denn es ist extrem heiß und viele Menschen sind ja jetzt obdachlos und müssen zelten oder bei Nachbarn unterkommen. Wir sind noch etwa 3 Autostunden von Caracas entfernt. Wir sind ja auf dem Landweg unterwegs und dort ist die Lage natürlich noch viel schlimmer, vor allem dort und eben auch in La Guaira. Also hier sind die Menschen im Vergleich noch relativ glimpflich davongekommen. Von dort aber hören wir, dass der Zugang zu den Verschütteten ja chaotisch läuft, desaströs. Die Regierung versucht das jetzt etwas zu ordnen. Freiwillige Helfer müssen sich jetzt registrieren. In den vergangenen Tagen gab es offenbar sehr viele Staus, in denen auch Krankenwagen festhingen, weil eben Helfer versucht haben, nach La weiter zu kommen. Und die Menschen sagen uns eben, naja, wir müssen ja etwas tun, weil die Regierung zu wenig tue.
Wir haben eben schon gesehen, Trauer, Verzweiflung und auch Wut. Wie erleben Sie das?
Ja, man kann sagen, die Wut nimmt auf jeden Fall zu bei den Menschen, ob der Untätigkeit oder des Chaos teilweise. Wir hören vor allem 2 Vorwürfe. Einerseits, dass die Gebäude eben aus minderwertigem Material gebaut wurden und wegen der Korruption nicht nach den nötigen Vorschriften. Und dass das Gesundheitssystem schon vor dem Erdbeben schlecht war und jetzt die vielen Verletzten nicht auffangen kann. Das ist eine kritische Lage für die Regierung, denn es zeigt sich, dass das autoritäre Regime die Menschen nicht wirklich schützen kann.
Marie-Christine Böse im Katastrophengebiet in Venezuela. Dankeschön und passen Sie gut auf sich auf. Und Sie können für die Menschen im Katastrophengebiet spenden, und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD Erdbeben Venezuela. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600. In der Golfregion bleibt die Lage angespannt. In der Straße von Hormus wurde nach britischen Angaben am Vormittag ein Tanker von einem Geschoss getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. In der Nacht hatten sich die USA und der Iran erneut gegenseitig angegriffen, trotz der vereinbarten Waffenruhe. Bahrain meldet einen iranischen Drohnenangriff. Dort befindet sich das regionale Hauptquartier der US-Marine. In Ungarns Hauptstadt Budapest waren heute Zehntausende auf den Straßen, um bei der Pride-Parade zu demonstrieren. Dieses Jahr mit offizieller Erlaubnis der Behörden. Im vergangenen Juni hatte Ex-Regierungschef Orbán die Veranstaltung noch verbieten lassen. Inzwischen ist er abgewählt und die Hoffnung in Ungarn ist groß, dass sich das politische Klima mit Blick auf queere Menschen unter Nachfolger Modor verbessert.
Der Umzug beginnt, doch es sind nicht die Pride-Flaggen, über die sich Adam und Tomasz am meisten freuen.
We have the European flag here.
Hier liegt die Flagge der EU, denn wir haben nicht nur Freiheit gewählt, sondern dass wir auch wieder Teil der EU sein wollen. Das ist ein großes Zeichen.
So this is a big sign.
Letztes Jahr unter der Regierung Orbán war die Parade noch offiziell verboten, fand als Protestzug trotzdem statt. Ein wichtiger Impuls für den Regierungswechsel. Diese Woche hat der neue Ministerpräsident Peter Modjo eine Verfassungsänderung angekündigt, um Orbáns Gefolgsleute aus Schlüsselämtern zu drängen. Allen voran Staatspräsident Sulyos. Einen Tag nach der Verfassungsänderung endet seine Amtszeit. Punkt aus. Auch die Präsidenten der beiden obersten Gerichte sollen gehen. Modjo spricht von einem, Zitat, reinigenden Feuer. Damit überschreite Modjo Grenzen, die Orbán nie überschritten habe, sagt Matjas Kohan, Journalist einer Orbán-nahen Zeitung.
Es sind auch ziemlich antidemokratische und zutiefst rechtsstaatswidrige Lösungen.
Die Pride lehnt Kohan ab, doch seine Kollegen von anderen Orbán-nahen Medien sind vor Ort und interviewen immer wieder diesen Mann. Weil sich mit Bildern von ihm Klischees und Ressentiments bedienen lassen, vermutet er.
Sie haben mich gefragt, ob ich damit einverstanden bin, dass die schwule Leute heiraten können und adoptieren können. Natürlich habe ich ja gesagt.
Unter Orbán hat er sich nicht getraut, auf die Budapester Pride zu kommen. Unter Modjo ist seine Angst weg.
Der Gegner der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft steht fest. Am Montag trifft das Team auf Paraguay. Beide spielten bei einer WM schon einmal gegeneinander. 2002 gab es ein 1:0 für die DFB-Elf. Damals als Teamchef mit dabei der heutige Sportdirektor Rudi Völler.
Der DFB-Sportdirektor widmet sich der Fanpflege. Rudi Völler verbreitet gute Stimmung, keine schlechte Idee nach der schmerzlichen Niederlage gegen Ecuador.
Das wissen auch die Spieler, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und auch da bin ich total optimistisch. Jetzt geht die WM richtig los, jetzt haben wir die K.O.-Phase.
Paraguay heißt der Gegner im Sechzehntelfinale. Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage konnte sich die Mannschaft aus Südamerika als Dritte der Gruppe D für die K.O.-Runde qualifizieren.
Da geht es um alles, um eine Runde weiterzukommen oder nach Hause zu fahren. Das wissen die Spieler und dass es natürlich auch wieder ein Spiel wird gegen einen Gegner, der sicherlich auch ein bisschen tiefer steht, der natürlich auch sehr körperlich ist. Aber ich meine, wir haben ja Spieler im Kader, die das total gewohnt sind.
Die deutsche Mannschaft trainiert heute bei erträglichen 26 Grad Celsius unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Neustart nach der Enttäuschung im letzten Gruppenspiel.
Der Glaube ist da, dass wir am Montag alles rausholen, dass wir absolut ans Limit gehen, was ja auch selbstverständlich ist, und ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen wollen.
Die Analyse der letzten Tage ist beendet. Ab jetzt steigt die Vorfreude auf Paraguay.
Und jetzt schauen wir noch mal aufs Wetter. Hier ist die Vorhersage für morgen Sonntag, den 28. Juni.
Im Osten sind morgen neue Hitzerekorde möglich. Gleichzeitig erreicht uns kühlere Atlantikluft und der Luftmassenwechsel ist mit erhöhter Unwettergefahr verbunden. Für den Nordwesten bestehen heute Nacht entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, sonst meist trocken und vielerorts klar. Morgen oft sonnig, aber später gibt's wieder dickere Quellwolken und besonders vom Südwesten und Westen bis in die Mitte heftige, teilweise unwetterartige Gewitter. Heute Nacht bis zu 27 oder 26 im südöstlichen Bergland, angenehmere 17 oder 16 Grad. Morgen auf den Nordseeinseln um 25, im Osten dagegen über 40 Grad. Montag in der Osthälfte lokale Unwettergefahr, während es von Nordwesten freundlicher und kühler wird. Ähnlich auch Dienstag, aber Mittwoch beruhigt sich das Wetter und die Hitze hat überall ein Ende.
In den Tagesthemen heute gegen 23.50 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die Brandkatastrophe von Crans-Montana in der Silvesternacht und die Frage, ob es Fehler beim Rettungseinsatz gab. Und wir blicken auch auf die aktuelle Hitzewelle und ihre Folgen.